Schön, dass wir zusammengekommen sind. Ich grüße euch herzlich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus zu dieser Abendstunde, in der wir uns versammeln dürfen, um erneut gemeinsam in seinem Haus zu sein und die Güte und Freundlichkeit unseres Herrn zu schmecken, indem wir auf sein Wort hören. Und wir wollen fortfahren, wie wir es Mittwochabend in der Regel tun, und zwar die Offenbarung auszulegen. Und ich lade euch ein, mit mir das 16. Kapitel aufzuschlagen. Wir wollen heute das 16. Kapitel abschließen und somit auch die 7. und letzte Zornesschale betrachten. Offenbarung, Kapitel 16, die Verse 17 bis 21. Und dort lesen wir in Gottes Wort: Und der siebte goss seine Schale in die Luft aus. Und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel hervor, von dem Thron her, die sprach: Es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und ein großes Erdbeben geschah, wie es nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren, solch ein Erdbeben so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen, und Babylon, die Große, kam ins Gedächtnis vor Gott, dass ihr der Kelch des Weines des Grimmes seines Zornes gegeben werde. Und jede Insel entfloh, und Berge wurden nicht gefunden, und große Hagelsteine wie ein Talent schwer fallen aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir beugen uns vor dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, und wir danken dir für diesen Text, für dieses Wort. Herr, dein Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und du hast dein Wort gesprochen, und dein Wort ist irrtumslos, vollkommen und allgenugsam, um uns zu erretten und uns zu heiligen und uns zu erneuern durch das Wasserbad deines Wortes. Und wir beten, dass auch dieser Text uns neu aufzeigt, wie herrlich und wie groß du bist und wie groß dein Hass gegen den Hochmut und Stolz des Menschen ist und wie groß der Fall von hochmütigen Menschen ist. Aber wie herrlich es ist, wenn wir uns vor dir demütigen und du uns dadurch erhebst. Herr, bitte lehre uns diesen Text, dass wir ihn recht verstehen und anwenden zu deiner eigenen Ehre und zu unserer Erbauung. In Jesu Namen. Amen. Nun, das ist diese letzte und siebte Zornesschale. Das ist das letzte Gericht Gottes, wie wir in Kapitel 15, Vers 1 gelesen haben, wodurch sein Gericht vollendet sein wird. Und nachdem in den ersten fünf Zornesschalen der Lebensraum der Menschen und die Nachfolger des Tieres und sein Reich in besonderer Weise gerichtet wurde und in Mitleidenschaft gezogen wurde, so haben wir gesehen, dass die sechste Schale letzte Woche den großen Tag des Herrn vorbereitet. Wir haben gesehen, wie die sechste Schale, das Gericht der sechsten Schale, das ist, dass Gott die Nationen sammelt, und zwar an einem Ort in Armageddon, irgendwo in Israel, um sie dort zu richten, um sie dort zu vernichten. Das war der Inhalt der sechsten Zornesschale. Und in diesem Abschnitt, den wir heute betrachten, in der Ausgießung der siebten und letzten Schale, sehen wir, wie Gott aller menschlichen Auflehnung ein für alle Mal ein Ende macht. Das ist in gewisser Weise die Überschrift für heute Abend. Die siebte Schale, das Ende aller menschlichen Auflehnung. Das Ende aller menschlichen Auflehnung. Die Worte, die am Ende von Vers 17 ausgesprochen werden von Gott: Es ist geschehen, zeigen deutlich, jetzt ist es geschehen. Jetzt ist Gottes Zorn vollendet worden. Jetzt ist der Hochmut des Menschen vollkommen gerichtet worden. Der Mensch, der sich gegen Gott auflehnt, wurde erniedrigt, wurde gestürzt, ist zu Fall gekommen. Und wisst ihr, seit dem Sündenfall lehnt sich der Mensch gegen Gott auf. Seitdem der Mensch der Lüge des Teufels geglaubt hat, ihr werdet sein wie Gott, lehnt sich der Mensch beständig in einer rebellischen Haltung gegen Gott auf und er denkt beständig, er sei Gott. Das ist die Auflehnung des Menschen, das ist der Hochmut des Menschen. Und diese Auflehnung des Menschen gegenüber Gott wird durch den Turmbau zu Babel in besonderer Weise sichtbar. Was wir in 1. Mose Kapitel 11 lesen, nachdem Gott den Menschen gerichtet hat durch die Flut, der Mensch ist der gleiche geblieben, ein Same Adams. Und er hat sich weiter gegen Gott aufgelehnt. Und was sagte der Mensch beim Turmbau zu Babel? Lasst uns einen Turm in den Himmel bauen und uns einen Namen machen unter dem Himmel. Das zeugt von Stolz und von Hochmut. Sie wollen sein wie Gott. Und die menschliche Auflehnung gegen Gott wird auch in unseren Tagen durch die gottlose Regierung in Deutschland und in Amerika, in Europa und überall auf der Welt sichtbar. Indem der Mensch die Autorität Gottes und das Wort Gottes und sämtliche Verordnungen Gottes ablehnt, verspottet und für ungültig erklärt, lehnt sich der Mensch gegen Gott auf. Es ist eine auflehnende Haltung des Menschen gegenüber Gott, die wir in diesen Tagen in besonderer Weise erleben und sehen. Doch der Höhepunkt der menschlichen Auflehnung, der wird im Reich des Antichristen stattfinden. Dort, wo sich der Antichrist auf den Thron Gottes setzen wird, im Tempel Gottes und sich selbst zu Gott erklären wird, dort wird die Auflehnung und der Hochmut des Menschen ihren Höhepunkt finden. Wisst ihr, Gott war über die Jahrtausende langmütig und er ertrug den Hochmut des Menschen. Und Gott ertrug nicht nur den Hochmut des Menschen, nein, Gott schuf durch das Opfer seines Sohnes Jesus Christus auch einen Ausweg aus dem Hochmut. Wir können uns demütigen unter Gottes mächtige Hand. Wir können zum Kreuz kommen. Wir können uns beugen und wir können uns demütigen und Gott wird uns vergeben und eines Tages erhöhen. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Doch, weil der Großteil der Menschen sich weiterhin gegen Gott auflehnt, sich gegen ihn rebelliert, wird Gott an einem bestimmten Tag diese Auflehnung und den Hochmut des Menschen ein für alle Mal richten. Und dieses Ende aller menschlichen Auflehnung wird uns hier in der letzten Zornesschale beschrieben. Und dieser Text lässt sich in drei Abschnitte gliedern. Erstens das Gericht über die Menschen in den Versen 17 und 18. Und hier wird uns von einem Erdbeben berichtet. Das Gericht über die Menschen. Zweitens die Auswirkung dieses Gerichts in den Versen 19 und 20. Hier wird uns beschrieben, wie Nationen und Städte und Länder zerstört werden aufgrund dieses Gerichts. Und drittens die Reaktion der Menschen über das Gericht in Vers 21. Diese drei Punkte wollen wir nun genauer anschauen. Und dieser Abschnitt bestätigt uns, liebe Geschwister, was die Schrift in Sprüche 16, Vers 18 sagt. Dort heißt es, Stolz geht dem Sturz und Hochmut dem Fall voraus. Stolz geht dem Sturz und Hochmut dem Fall voraus. Babylon, der Antichrist, haben sich auf die Stelle Gottes gesetzt. Ein unerhörlicher Hochmut, der hier zum Tage kommt. Aber Gott stürzt den Antichrist, Gott stürzt Babylon und richtet ihn. Stolz geht dem Sturz und Hochmut dem Fall voraus. Und aus diesem Abschnitt, aus diesen drei Punkten wollen wir lernen, wie gefährlich es ist, einerseits stolz zu sein und uns gegen den allmächtigen Gott aufzulehnen. Und andererseits soll uns der Text lehren, wie segensreich es ist, wenn wir uns vor Gott demütigen. Das ist mein Ziel, mit der Hilfe des Heiligen Geistes diesen Text auszulegen und diese Anwendung zu bringen. Nun, zum ersten Punkt, das Gericht über die Menschen, die Verse 17 und 18. Hier heißt es, und der siebte goss seine Schale in die Luft aus, und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel hervor, von dem Thron her, die sprach, es ist geschehen. In den ersten fünf Schalen, da wurde die Erde gerichtet. Also die erste Schale wurde auf die Erde ausgegossen, es kam ein Geschwür an diejenigen, die dem Tier nachfolgten. Dann wurde die zweite Schale über das Meer ausgegossen, die vierte Schale über die Wasserquellen. die fünfte Schale über die Sonne. Und so wurden vier lebensnotwendige Bereiche des Menschen gerichtet. Hier wird nun gesagt, dass die siebte Schale in die Luft ausgegossen wird. Es kommt ein weiterer lebensnotwendiger Bereich hinzu, der gerichtet wird, die Luft. Und die Luft ist das, was wir Menschen zum Atmen brauchen. Die Luft ist absolut notwendig, absolut essentiell. Wir können auf Wasser für einige Zeit verzichten. Wir können auf Ressourcen von dieser Erde für einige Zeit verzichten, aber auf Luft können wir für keinen Moment verzichten. Und somit scheint, dass dieses siebte Gericht, die siebte Schale wirklich das höchste Gericht ist, das es hier beschreiben will, in dem die Schale in die Luft ausgegossen wird. Die Atmosphäre des Menschen wird völlig zerstört werden. Das soll hier zum Ausdruck kommen. Aber darüber hinaus nennt die Bibel die Luft auch noch den Lebensraum des Satans und der Dämonen, nicht wahr? Wir lesen als Beispiel in Epheser 2, Vers 2 über den Satan, dass er der Fürst der Gewalten dieser Luft ist. Epheser 2, Vers 2. Er ist der Fürst, der in der Luft herrscht, in der Atmosphäre. Und er und seine Dämonen und seine Geister, die siebte Schale, also wird in die Luft ausgegossen, was uns zeigen will, dass selbst der Lebensraum des Teufels und seiner Dämonen gerichtet wird und in Mitleidenschaft gezogen wird. Dies zeigt uns wirklich deutlich, immer wieder zurück zu Kapitel 15, Vers 1, wo es heißt, dass durch diese sieben Schalen Gottes Zorn vollendet sein wird. Hier wird Gottes Zorn vollendet sein. Die Atmosphäre der Menschen, aber auch der Lebensraum Satans und der Dämonen wird zerstört werden. Dass dadurch Gottes Zorn vollendet wird, wird auch darin sichtbar, wenn wir auf das hören, was Gott sagt. Das heißt ja, dass aus dem Tempel und von dem Thron eine laute Stimme kam, die sagte, es ist geschehen. Der Tempel, wir erinnern uns zurück in Kapitel 15, Vers 8, der Tempel wurde mit Rauch gefüllt und es war niemand mehr im Tempel und es konnte auch niemand mehr in den Tempel hineingehen, als nur Gott wegen seiner überragenden Herrlichkeit, die in dem Tempel war. Das heißt, vom Tempel her und vom Thron her kommt eine Stimme. Es war Gottes Stimme oder es ist Gottes Stimme, die hier spricht. Es ist seine heilige Gegenwart und seine heilige Existenz, die hier spricht. Es ist geschehen. Und diese Worte beschreiben etwas Vollendetes. Sie beschreiben einen Auftrag oder eine Handlung, die zum Abschluss gebracht wurde. Etwas wurde vollendet. Diese Worte oder ähnliche Worte verwendete auch Jesus Christus, als er am Kreuz von Golgatha hing, nicht wahr? Als er dort hing und stellvertretend für die Sünde, für die Sünden der Welt hängt und der Zorn seines eigenen Vaters sich über ihn ausgießt, ruft er am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist geschehen. Ich habe den Auftrag zum Abschluss gebracht. Ich habe für die Sünden der Welt gesühnt. Meine Aufgabe ist erledigt. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Nun, dieser Siegesschrei von Jesus am Kreuz, es war tatsächlich ein Siegesschrei. Wieso? Weil er gesiegt hat über die Sünde und über den Tod und über den Teufel. Es war ein Siegesschrei, um Sünder zu erlösen. Und die Worte, die wir in der Offenbarung lesen, von Gott aus dem Tempel, sind auch ein Siegesschrei. Aber ein Siegesschrei über das Gericht der Gottlosen. Denn einst wurde dieser Schrei vom Kreuz getätigt, es ist vollbracht. Und seitdem haben alle Menschen Zugang zum Heil, weil es ist vollbracht. Und zwar vollkommene Erlösung ist zu finden in Jesus Christus. Und jeder, der diese Erlösung ablehnt, der wird eines Tages diese Worte hören, es ist geschehen. Mein Zorn, mein Gericht ist vollendet. Mein Gericht ist vollendet. Das sind die Worte, die Gott hier ausspricht. Und so wie Gott seinen Zorn einst über Jesus ergossen hat, so wird er einst seinen Zorn über alle unbußfertigen Sünder vollkommen ergießen lassen. Und hier heißt es nun weiter, am Ende von Vers 17, am Anfang von Vers 18, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben geschah, wie es nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren, solch ein Erdbeben so groß. Nun, diese vier Ereignisse, die hier erwähnt werden, also Stimmen, Blitze und Donner und auch ein Erdbeben, sie stehen immer in enger Verbindung mit Gottes Gerichten. In der Offenbarung sind uns diese vier Ereignisse schon immer wieder begegnet. Einmal in Kapitel 4, Vers 5, wo Johannes die Herrlichkeit Gottes bzw. den Thron Gottes sieht. Aber einmal stehen diese Ereignisse auch in Offenbarung Kapitel 11, Vers 19, in der siebten Posaune, in dem siebten Posaunengericht. Und dort lesen wir in Kapitel 11, Vers 19: Und der Tempel Gottes, der an dem Himmel ist, wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Also hier wird uns beschrieben, dass diese Stimmen und Blitze und Donner von Gott her ausgehen, und sie sind ein Ausdruck von Kraft und Intensität und Gewalt, die von Gott ausgeht und in gewisser Weise seine Heiligkeit und sein Gericht und sein Zorn und seine Gerechtigkeit zum Ausdruck bringen will. Nun, uns wurde in der Offenbarung schon immer wieder berichtet, dass große Erdbeben auf dieser Erde geschehen sind. Jesus Christus selbst redet in Matthäus 24 in seiner Endzeitrede immer wieder davon, dass das Erdbeben kommen werden in der letzten Zeit. Und dem ist auch so. Und die Erdbeben werden sich mehren und häufen. Aber hier in Offenbarung 16 ist von einem Erdbeben die Rede, der größer und heftiger sein wird als jedes Erdbeben, das jemals auf dieser Erde gemessen wurde. Und dieses Erdbeben wird nicht irgendwo in Japan sein und nicht irgendwo in Korea oder auf irgendeiner abgelegenen Insel, und die Menschen werden über die Nachrichten hören von diesem Erdbeben. Dieses Erdbeben wird global und weltweit sein, dass die Nachrichten nicht davon berichten müssen. Jeder Mensch wird dieses Erdbeben spüren und merken und vielleicht sogar darunter sterben. Hier wird uns berichtet, dass es ein Erdbeben war, wie es nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren, solch ein großes Erdbeben. Hier wird sich wahrscheinlich das erfüllen, was uns bereits durch den Propheten Haggai in Haggai Kapitel 2, Vers 6 prophezeit wurde. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Herrscher. Noch einmal, eine kurze Zeit ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Ein einziges Mal werde ich noch nicht nur die Erde, sondern dieses Beben wird den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Alles, alles wird erschüttert werden durch dieses Erdbeben. Und wir sehen, dass sich Gottes Gerichte in gewisser Weise wiederholen, aber sie nehmen an Intensität und an Stärke und an Kraft zu. Wir lesen immer wieder von Erdbeben, aber sie werden immer stärker, und das wird das letzte und verheerendste Erdbeben sein. Und durch dieses Erdbeben wird der Himmel und die Erde so erschüttert werden, dass dies enorme Auswirkungen auf die Geografie unserer Erde haben wird, wie wir sie heute kennen. Das wird uns in den Auswirkungen dieses letzten großen Gerichts Gottes beschrieben. Im zweiten Punkt die Auswirkungen dieses Gerichts, die Verse 19 bis 20. Also was passiert, wenn dieses große Erdbeben die Erde und den Himmel und das Meer und das Trockene erschüttern wird? Vers 19. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen, und Babylon die Große kam ins Gedächtnis vor Gott, dass ihr der Kelch des Weines des Grimmes seines Zornes gegeben werde, und jede Insel entfloh und Berge wurden nicht gefunden. In diesen zwei Versen werden uns Städte und Landschaften beschrieben, die unter diesem Erdbeben in große Mitleidenschaft gezogen werden. Man kann sagen tatsächlich, dass durch dieses Erdbeben die Erde, wie wir sie heute kennen, völlig verändert werden wird. Ich denke, die Kontinentalplatten, die Kontinente werden sich enorm verschieben, Inseln werden verschwinden, Berge werden flach sein. Dieses Erdbeben wird enorme Auswirkungen auf die Geografie unserer Erde haben. Und nicht wenige Kommentatoren sehen in diesem Erdbeben und in der Veränderung der Erde Gottes Vorbereitung für das tausendjährige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Nicht wenige Kommentatoren sagen, dass dieses Erdbeben die Erde und die Geografie dieser Erde so verändern wird, damit die Herrschaft Jesu Christi auf dieser Erde vorbereitet werden kann. Wir werden gleich noch näher darauf eingehen, aber ein Zitat von John MacArthur aus seinem Kommentar. Er schreibt, die Erschütterung wird so stark sein, dass sie die Erde für das tausendjährige Königreich erneuern und neu konfigurieren wird und sie somit in etwas wie ihren früheren Zustand vor der Sintflut versetzen wird. Also Gott wird diese Erde, laut dieser Aussage, in gewisser Weise wieder so umformen, wie sie zur Zeit vor der Sintflut war, damit Jesus Christus seine tausendjährige Herrschaft auf dieser Erde antreten wird. Wir werden gleich noch etwas näher darauf eingehen. Aber hier in Vers 19 ist nun die Rede von der großen Stadt. Hier ist die Rede von Städten der Nationen und von Babylon und wie diese drei Länder oder Bereiche unter dem Erdboden betroffen sein werden. Nun zu der großen Stadt. Hier heißt es, und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt. Unter dieser großen Stadt verstehe ich Jerusalem, die heilige Stadt. Viele oder einige Kommentatoren nehmen an, dass diese große Stadt, von der hier die Rede ist, Babylon ist, weil in der Offenbarung des Öfteren Babylon als die große Stadt bezeichnet wird. Aber in unserem Kontext macht es wenig Sinn, denn Babylon wird etwas später separat als die große Stadt erwähnt. Hier wird die große Stadt in drei Teile geteilt und das ist meiner Meinung nach Jerusalem. Wir haben bereits in Offenbarung Kapitel 11 gesehen, dass die zwei Zeugen in der großen Stadt getötet werden, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. So lesen wir in Offenbarung 11. Und diese große Stadt, wo ihr Herr gekreuzigt wurde, ist Jerusalem. So legen wir diesen Text so aus, dass die große Stadt Jerusalem in drei Teile geteilt werden wird durch dieses Erdbeben. In Offenbarung 11, Vers 13 lesen wir von diesem Ereignis, wo die zwei Zeugen von den Toten auferstehen und in den Himmel fahren und wie dann ein großes Erdbeben Jerusalem trifft. Hier heißt es, und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel und 7000 Menschennamen kamen in dem Erdbeben um. Also hier wird uns berichtet, dass Jerusalem zerstört wird. Der zehnte Teil der Stadt wird zerstört werden durch dieses Erdbeben. Nun, dieses große Erdbeben berichtet nicht darüber, dass Jerusalem zerstört werden wird, sondern dieses große Erdbeben berichtet davon, dass Jerusalem in drei Teile geteilt wird. Das ist wichtig, dass wir das beachten. Also in diesem Text kommt nichts darüber vor, dass Jerusalem zerstört wird. Die Nationen werden wir gleich sehen, sie fallen, sie werden kaputt gehen, aber Jerusalem wird geteilt werden in drei Bereiche. Und hier wird das geschehen, was wir in Sacharja Kapitel 14 lesen. Lass uns gemeinsam Sacharja aufschlagen. Sacharja ist das vorletzte Buch im Alten Testament vor Malachi, Kapitel 14. Und hier haben wir einige wichtige Hinweise über die Ereignisse, die sich hier abspielen werden in der letzten Zeit, in der sechsten und siebten Posaune. Sacharja Kapitel 14, ich lese ab Vers 1 bis Vers 11. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn, da wird deine Beute in deiner Mitte verteilt werden. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert und die Frauen vergewaltigt werden. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie an dem Tag, da er kämpft, an dem Tag der Schlacht. Ganz kurz. Diese Verse erinnern uns an die sechste Posaune, die wir letzte Woche betrachtet haben, wie Gott alle Nationen in Jerusalem sammeln wird, in Harmageddon, um sie dort zu richten. Das ist das, was hier in Sacharja 14 beschrieben wird. Und jetzt heißt es weiter ab Vers 4, und seine Füße, das heißt die Füße Jesu, werden an jenem Tag auf den Ölberg stehen. der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Uzzias, des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Und es wird geschehen an jedem Tag. Da wird kein Licht sein, die Gestirne werden sich verfinstern. Und es wird ein Tag sein, er ist dem Herrn bekannt, und nicht Tag und nicht Nacht. Und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird es Licht sein. Und es wird geschehen an jedem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, zur Hälfte zum östlichen Meer und zur Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer und im Winter wird es geschehen, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jedem Tag wird der Herr einer sein und sein Name einer. Das ganze Land wird sich umwandeln wie die Ebene. Von Geba bis Rimmon, das südlich von Jerusalem liegt, und Jerusalem wird erhaben sein und an seiner Stätte wohnen, vom Tor Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores und bis zum Ecktor und vom Turm Hananel bis zu den Keltern des Königs und so weiter und so fort. Wir können jetzt hier nicht auf jedes Detail eingehen, aber was hier deutlich wird, ist, einerseits Gott sammelt alle Nationen zum Krieg, das ist die sechste Schale, und andererseits Jesus Christus wird auf den Ölberg steigen, es wird ein Beben passieren und es wird ein Tal entstehen, und Jerusalem wird aber erhöht werden. Und alle anderen Nationen werden in gewisser Weise fallen. Sie werden sinken. Und Jerusalem wird ein Berg sein. Jerusalem wird hoch sein. Wieso? Weil das der Königssitz von Jesus sein wird. Von dort aus wird er regieren. Und es werden Quellen lebendigen Wassers fließen und das tote Meer in gewisser Weise wieder lebendig machen. Das ist die tausendjährige Herrschaft von Jesus Christus. Also dieses Erdbeben beschreibt das Kommen Jesu auf einem weißen Pferd als ein weißer Reiter auf diese Erde, um die Nationen zu richten in Jerusalem. Und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, und er wird die Nationen richten, und er wird sein Königreich, sein tausendjähriges Reich antreten. Also wir sehen, dieses Erdbeben bereitet Jerusalem, bereitet Israel, aber auch die ganze Welt auf die Herrschaft Jesu vor. Aber uns wird weiter berichtet, nicht nur von der großen Stadt, sondern die Städte der Nationen fielen. Sie sind gefallen, sie sind gesunken in gewisser Weise, sie sind zerstört worden. Jerusalem wurde nicht zerstört, Jerusalem ist nicht gefallen, aber die Städte der Nationen sind gefallen. Die ganzen Länder um Jerusalem herum wurden zu einer Ebene gemacht, sie sind zerstört, der Hochmut des Menschen wurde vernichtet. Aber der Ort des Königs, der wurde erhoben. Der Königssitz Jesu wird auf einem Berg sein. Und im tausendjährigen Reich lesen wir davon, dass alle Nationen nach Jerusalem kommen werden zu ihm, dem König, der in Jerusalem sitzt, um von ihm Weisung und Erkenntnis zu erlangen. Also durch dieses Erdbeben bereitet Gott die Geografie dieser Erde vor. Er bereitet Jerusalem vor und er bereitet die ganzen Nationen vor für die Königsherrschaft Jesu. Doch dazu gehört auch, dass Gott das letzte antigöttliche Reich und seinen Herrscher zu Fall bringen wird und zerstören wird. Und das ist, was wir am Ende von Vers 19 lesen. Und Babylon, die Große, kam ins Gedächtnis vor Gott, dass ihr der Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zornes gegeben werde. Dieser Vers soll nicht aussagen, plötzlich kam Babylon in den Sinn Gottes. Stimmt, da gibt es ja noch jemanden, den ich richten muss, sondern dieser Vers sagt viel, viel mehr aus. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Gott Babylon richten wird. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Gott abrechnen wird mit Babylon. Und Babylon wird der zukünftige Hauptsitz, die Hauptstadt des Antichristen sein. Wir haben bereits gesehen, dass Babylon symbolisch für das antigöttliche und unmoralische Weltreich steht im Allgemeinen. Zur Zeit von Johannes, als er diesen Brief schrieb, da war Rom das Babylon. Rom war die große Hure zur damaligen Zeit. Rom war Babylon, das große Weltreich, das die Menschen verführte. Das zukünftige Babylon, die Hauptstadt des Antichristen, ist für uns noch unbekannt. Wir wissen nicht, welche Stadt es sein wird, die der Antichrist zu seinem Hauptsitz machen wird. Aber Babylon steht für die Hauptstadt, von der aus der Antichrist regieren wird. Und Babylon, durch Babylon werden alle anderen Nationen dieser Erde zur Hurerei verleitet werden. Babylon wird alle Nationen dieser Erde zum Götzendienst verleiten. Er wird sie dazu bringen, das Mahlzeichen anzunehmen, das Bild anzubeten und so weiter und so fort. Wir lesen davon in Kapitel 14, Vers 8. Am Ende, dort heißt es, die Große, die von dem Wein der Wut ihrer Hurerei alle Nationen hat trinken lassen, Babylon. Also Babylon hat alle Nationen dieser Erde verführt. Und hinter Babylon steht ein Fürst, nämlich der Antichrist. Und er hat sich selbst zu Gott erklärt. Und er hat alle Nationen verführt. Und deswegen wird er von dem Grimm des Weines des Zornes Gottes trinken. Er wird gerichtet werden. Er wird zu Fall gebracht werden. Der Hochmut und die Auflehnung dieses Reiches und dieses Königs wird hier zerstört werden. Und wie genau dieser Zorn Gottes über Babylon ausgegossen wird, das berichten uns die Kapitel 17 und 18 sehr, sehr ausführlich, die wir in den nächsten Wochen betrachten werden. In Kapitel 17 wird uns Babylon an und für sich beschrieben und ihr Aufstieg und ihre Herrschaft. Und in Kapitel 18 wird uns dann der Fall und das Gericht Babylons näher beschrieben. Aber hier sehen wir sehr deutlich, dass der Hochmut, die Auflehnung und die Arroganz dieses Reiches gestürzt, gerichtet und vernichtet werden wird. Aber in Vers 20 bekommen wir noch einen Hinweis. Und jede Insel entfloh und Berge wurden nicht gefunden. In den Siegelgerichten, im sechsten Siegel, wird uns davon berichtet, dass dieses Gericht dazu beitragen wird, dass jeder Berg und jede Insel von ihrer Stelle gerückt werden wird. Jeder Berg und jede Insel wird weggerückt werden. Also sie werden noch immer existieren, aber sie werden irgendwie an einem anderen Ort sein. Hier wird uns beschrieben, dass jede Insel entfloh und Berge wurden nicht gefunden. Das bedeutet, die Insel werden verschluckt vom Wasser. Berge werden zu Ebenen gemacht. Es gibt Tendenzen, diese Verse symbolisch und geistlich auszulegen. Für mich spricht nichts dagegen, hier wirklich zu sagen, die Geografie dieser Erde wird gänzlich verändert werden für die tausendjährige Herrschaft unseres Königs, auf den wir warten. Und Geschwister, hier wird die Prophezeiung von Jesaja wörtlich erfüllt werden, die bereits Johannes der Täufer über Jesus ausgesprochen hat. Wir erinnern uns, wie Johannes der Täufer über Jesus gesagt hat, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Ja, Jesus kam und Johannes der Täufer hat ihn mit diesen Worten prophezeit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Aber seine Herrlichkeit als Herrscher und König, wie er regiert von Jerusalem aus, diese Herrlichkeit haben wir noch nicht gesehen und auf diese Herrlichkeit warten wir. Und diese Herrlichkeit wird dann kommen, wenn dieses Erdbeben passiert und alles Hügelige und alle Berge zu einer Ebene werden, dann wird die Herrlichkeit des Herrn kommen, dann wird Jesus Christus seine Herrschaft antreten. Und so sehen wir in diesem Gericht, in diesen Auswirkungen des Gerichts, wie Gott einerseits den Hochmut des Antichristen und seines Reiches stürzt und andererseits das Reich seines Gesalbten vorbereitet, nicht wahr? In diesem Vers oder in diesem Gericht sehen wir eigentlich das, was Petrus, wir werden noch darauf kommen, in 1. Petrus 5, Vers 5 sagt, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Den Hochmut des Antichristen, dem widersteht Gott, der wird gestürzt werden. Aber weil sein Gesalbter sich gedemütigt hat und Mensch wurde und gestorben ist und auferstanden ist, wird er erhöht werden. Und Gott bereitet so eine Herrschaft hier vor. Doch wie genau reagieren die Menschen auf dieses Gericht? Das wollen wir uns als Drittes betrachten in Vers 21, die Reaktion der Menschen über das Gericht. Und große Hagelsteine, wie ein Talentschwer, fallen aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Hier wird zu dem Gericht des Erdbebens noch eine weitere Plage erwähnt, die kommen wird, und zwar ein Hagel, ein Hagelsturm. Zusätzlich zu den Erdbeben, wo ganze Landschaften zerstört werden, wo Berge zerstört werden, wo Inseln weichen werden und wo unzählige Menschen sterben werden, kommt noch ein Hagel hinzu. Und hier wird uns berichtet, liebe Geschwister, dass diese Hagelsteine wie ein Talent schwer sind. Nun, ein Talent ist eine antike Maßeinheit. Und ein Talent sind 26 Kilogramm. 26 Kilogramm. Und hier heißt es, und große Hagelsteine wie ein Talent, also große Hagelsteine, 26 Kilogramm schwer, fallen aus dem Himmel auf die Menschen. Sie fallen nicht auf die Straße, sie fallen nicht ins Meer, sie fallen nicht auf die Berge oder auf die Täler, sie fallen auf die Menschen. Gott vollendet sein Gericht. Uns verwundert nun nicht, wenn es hier über diese Plage heißt, dass sie sehr groß war. Wenn ein Hagel kommt und Dellen in unser Auto schlägt oder in die Rollladenkästen, regen wir uns ein bisschen auf. Diese Plage wird sehr groß sein. Die NEU übersetzt diesen Vers: außerordentlich schreckliche Plage für sie war, dass diese Plage eine außerordentlich schreckliche Plage für sie war. Oder die NGÜ sagt, diese Plage war noch schrecklicher als alles, was sie bereits erlebt haben. Alles, was durch die Siegel und durch die Posaunen und durch die Schalengerichte kam, so schrecklich es auch war, dieses Gericht übertrifft alles. Und dann verwundert es uns wiederum nicht, wie sie reagieren, die Menschen. Was machen sie? Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels. Sie lästerten Gott wegen der Plage des Hagels. Auch dies zeigt einerseits, dass Gottes Gericht vollendet ist, aber andererseits kommt hier erneut die völlige Verdorbenheit des Menschen zum Vorschein, dass sie nicht umkehren. Dass sie von ihrem Stolz und von ihrem Hochmut nicht umkehren und sich vor Gott demütigen und Buße tun und um Vergebung bitten. Nein, sie lästern Gott weiter. Sie verharren in ihren Sünden. Sie verharren in ihrer Auflehnung und in ihrer Rebellion gegen Gott. Und dies zeigt uns, dass das Gericht Gottes gerecht ist über die Menschen. Und so sehen wir, dass die letzte Schale den letzten großen Lebensbereich der Menschen angreift, die Luft, die Atmosphäre. Und wir haben gesehen, was dies bedeutet. Einerseits wird das Reich des Satans, auch die geistliche Welt wird in gewisser Weise gerichtet werden, aber darüber hinaus geschieht ein Erdbeben und die Folgen und die Auswirkungen dieses Erdbebens und die Auswirkungen des Hagels sind gravierend, größer als alle Gerichte, die zuvor da waren. Wir haben gesehen, dass durch dieses Gericht der Hochmut des Menschen zu Fall gebracht wird und der Weg des Herrn zur ewigen Herrschaft gebahnt werden wird. Aber wir haben auch gesehen, dass all das nicht dazu führen wird, dass die Menschen Buße tun, sondern sie verharren in ihren Sünden. Wir haben gesehen zu Beginn, aus Sprüche, nicht wahr, dass der Stolz und der Hochmut zu Fall kommen wird. Der Stolz und der Hochmutige wird zu Fall kommen. Und dieser Abschnitt, dieses letzte Gericht hat uns dies deutlich offenbart. Und aus dieser Wahrheit und aus diesen Versen, die wir nun betrachtet haben, aus diesem zukünftigen Gericht des Antichristen und all der gottlosen Menschen, wollen wir zwei Konsequenzen für unser Leben als Christen heute ziehen. Zwei Konsequenzen. Und dazu möchte ich einen Vers aus 1. Petrus vorlesen. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5, am Ende von Vers 5. Dort zitiert Petrus Sprüche 3, Vers 34, wo es heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und wir wollen zwei Konsequenzen heute Abend für uns von diesem Text herausnehmen. Erstens, gebe dem Hochmut keinen Raum in deinem Leben. Gebe dem Hochmut und dem Stolz keinen Raum in deinem Leben. Petrus sagt hier, Gott widersteht dem Hochmütigen, und dieses Wort widersteht beschreibt eine aktive und fortlaufende Handlung. Also Gott ist aktiv und immerwährend beschäftigt. Was zu tun? Dem Hochmütigen zu widerstehen. Gott lebt die ganze Zeit in kontinuierlicher Auflehnung gegen den Hochmütigen in gewisser Weise. Gott widersteht dem Hochmütigen die ganze Zeit. Er wirkt die ganze Zeit kontinuierlich entgegen dem Hochmütigen. Der Hochmütige bekommt in gewisser Weise beständig Gegenwind von Gott. Er kommt nicht weiter. Gott ist aktiv. Gott arbeitet aktiv gegen den Hochmütigen, gegen den Stolzen. Und wieso? Weil es keine Sünde gibt, die Gott mehr hasst als den Stolz und den Hochmut. Der Grund ist der, dass sich Stolz und Hochmut immer direkt gegen Gott und gegen sein Wesen richten. Ich finde, dass Johannes Calvin sehr passend ausgedrückt hat, was Stolz eigentlich ist. Ich zitiere ihn. Gott kann es nicht ertragen, wenn seine Geschöpfe auch nur im geringsten seine Ehre für sich in Anspruch nehmen. Diese frevelhafte Arroganz derer, die durch Selbstlob seine Ehre rauben, ist für ihn unerträglich. Stolz ist, wenn der Mensch sich an die Stelle Gottes stellt, so wie der Antichrist. Stolz ist, wenn der Mensch sich für Gott hält und die Ehre Gottes raubt. Das, was Gott zusteht, das nimmt der Mensch für sich. Und das ist Gott zuwider. Denn seine Ehre gibt er niemandem. Und er hasst Stolz. Und er ist kontinuierlich gegen den Stolzen am Werk. Satan kam zum ersten Mal, oder Satan kam zu Fall wegen der Sünde des Stolzes. Er kam zu Fall, weil er sich über Gott erhoben hat. Und Gott hat ihn aus dem Himmel geworfen. Er hat ihn gestürzt. Und dieselbe Sünde, die Satan zu Fall gebracht hat, flößte der Satan dem Menschen ein, und dieselbe Sünde brachte den Menschen zu Fall. Ihr werdet sein wie Gott. Satan wollte sein wie Gott und er ist gefallen. Er flößte die Sünde dem Menschen ein und er ist gefallen. Stolz ist die erste Sünde und die größte Sünde und in gewisser Weise der Ursprung jeder anderen Sünde in unserem Leben. Stolz ist die Quelle all unserer Sünden. Und ich möchte einige Zitate vorlesen von Männern, die schon tot sind und teilweise noch leben, die uns den Stolz in gewisser Weise etwas mehr beschreiben. C.J. Mahaney, er lebt noch, er schreibt, Stolz ist, wenn sündige Menschen beginnen, den Status und die Position Gottes anzustreben und sich weigern, ihre Abhängigkeit von Gott anzuerkennen. Also ich stelle mich auf den Platz von Gott, und ich weigere mich zu sagen, Herr, du bist mein Schöpfer und ich habe alles von dir empfangen und ich bin abhängig von dir. Mein Herz schlägt, weil du es zulässt und meine Augen zwinkern, weil du es zulässt. Ich brauche dich alle Zeit. Ein Stolzer sagt, nein. Ich habe mir alles selber erarbeitet. Alles, was ich bin, bin ich, weil ich es mir selbst aus meiner eigenen Kraft geschaffen habe und ich brauche keinen Gott. Zu erkennen, ich bin bedürftig, ich brauche Lösung. Der Stolze sagt, nein, ich brauche keine Lösung, ich bin gut genug. Und das ist Gott zuwider. Jonathan Edwards beschreibt Stolz folgendermaßen: Stolz ist das schlimmste Gift im Herzen und ein Zerstörer des Friedens und der herrlichen Gemeinschaft mit Jesus. Auch als Christen, liebe Geschwister, sind wir von dieser Sünde des Stolzes noch nicht gänzlich befreit. Und es ist ein übles Gift in unserem Herzen, was uns den Frieden oft raubt und diese liebliche Gemeinschaft mit Jesus unterbricht. Spurgeon beschreibt Stolz als etwas Bodenloses, etwas Hirnloses, ja, das Wahnsinnigste, was es überhaupt gibt. Und abschließend George Swinnock, ein Puritaner: Der Stolz ist das Kleid der Seele, als erstes angelegt, als letztes abgelegt. Das ist der Stolz, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Der gottlose Mensch zeigt dies in seiner Auflehnung und Rebellion gegen Gott. Wir als Christen, wir haben diese Auflehnung abgelegt, wir haben Buße getan, wir haben Glauben an Jesus Christus bekommen, aber dennoch ist Stolz immer noch in unserem Herzen. Und Gott hasst Stolz. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es: Stolz und Hochmut hasse ich. Nun, Geschwister, wenn Stolz wirklich so ein großes Übel ist und wenn Gott aktiv gegen den Stolzen arbeitet und wenn Gott Stolz hasst, sollten wir dann nicht alles daran setzen, als Christen dem Stolz keinen Raum in unserem Leben zu geben? Sollten wir nicht bemüht darum sein, dafür kämpfen und darum ringen, dass der Stolz aus unserem Leben verbannt und entfernt wird? Sollten wir nicht darum ringen und kämpfen, dass wir mehr und mehr demütig werden? Das ist die zweite Konsequenz, die wir von dem Text lernen wollen. Gebe der Demut viel Raum in deinem Leben. Gebe dem Hochmut keinen Raum in deinem Leben. Und als zweites, gebe der Demut viel Raum in deinem Leben. Hier wird gesagt, nachdem wir gesehen haben, dass Gott aktiv gegen den Hochmütigen arbeitet, heißt es, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und es ist nicht so, dass wir in unserem Text aus der Offenbarung und in unserem Leben von Jesus dies in besonderer Weise sehen. Der Antichrist, der sich so hoch erhaben auf den Thron Gottes setzt, wird zu Fall gebracht werden. Und derjenige, der dem dieser Thron eigentlich gehört, der verließ seinen Thron und kam auf diese Erde und demütigte sich und wurde ein Knecht aller und starb am Kreuz für unsere Sünden. Und ihm wird ein ewiges Königreich gegeben werden. Denn dem demütigen Herrn Jesus Christus schenkt Gott Gnade. Ihm schenkt er sein Königreich. Über Jesus wird gesagt, dass er demütig ist. Und von ihm wollen wir lernen, Stolz abzulegen und Demut anzuziehen. Jemand hat mal gesagt, dass Demut das ehrliche Eingestehen unserer Sündhaftigkeit im Lichte der Heiligkeit Gottes ist. Indem wir demütig und ehrlich eingestehen, dass wir vor einem heiligen Gott nicht bestehen können, das ist ein Beweis von Demut. Das ist der erste Schritt zur Demut. Das ist der erste Schritt, wenn wir uns vor Gottes Heiligkeit demütigen und eingestehen, dass wir vor ihm nicht bestehen können. Einzugestehen, dass wir abhängig von ihm sind. Einzugestehen, dass wir nichts in diese Welt hineingebracht haben und nichts aus dieser Welt hinausnehmen werden. Einzugestehen, dass Gott alles in allem ist und dass er der Geber aller guten Gaben ist und dass alles, was ich bin und alles, was ich habe, ein Akt seiner Gnade ist. Demut ist in gewisser Weise, Gott den Platz zu geben, der ihm gebührt, und sich selbst auf den Platz zu stellen, der mir gebührt. Demütig zu sein bedeutet, sich selbst zu erniedrigen und den anderen höher zu achten als sich selbst. Nun, nachdem wir gesehen haben, wie grauenhaft der Stolz ist und wie aktiv Gott gegen den Stolzen arbeitet und wie Demut eigentlich aussehen soll, ist die Frage, okay, wie können wir dem Stolz, den Stolz aus unserem Leben verbannen und der Demut in unserem Leben Raum geben? Hier möchte ich dir einige praktische Hinweise abschließend zu dieser Bibelstunde geben. Erstens, wie kannst du in der Demut zunehmen? Studiere die Eigenschaften Gottes. Das ist das Erste. Je mehr wir Gott erkennen, in allen seinen Eigenschaften, in seiner Heiligkeit und in seiner Größe, in seiner Unendlichkeit, je mehr wir verstehen, dass weder ein Tempel auf dieser Erde noch der Himmel, noch die Himmel der Himmel ihn fassen können, und wir begreifen, wie groß und erhaben Gott eigentlich ist, dann verstehen wir, dass wir nichts sind. Also studiere die Eigenschaften Gottes, studiere seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, sein Zorn, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Und all die Eigenschaften Gottes werden dich dahin bringen, dass du Stolz hassen wirst und ablegen willst und demütig wirst vor Gott. Aber als Zweites studiere das Leben Jesu. Je mehr wir uns mit etwas oder mit einer Person beschäftigen, umso mehr werden wir dieser Person ähnlich werden. Und je mehr wir Jesus studieren, werden wir erkennen, dass er wahrlich demütig war. Und wir werden verwandelt werden in sein Bild. Also studiere ihn. Das ist eigentlich das Heilmittel gegen jede Sünde, auf Jesus zu schauen. Aber studiere auch dein eigenes Herz. Wir müssen uns vor Gott prüfen, im Gebet, auf den Knien. Und wir müssen unser Herz durchforschen lassen. Und wir müssen all unsere Sünden vor Gott bekennen und unseren Stolz im Herzen auch vor ihm bekennen, damit Gott uns diese Sünde vergibt und uns reinigt von diesen Sünden und uns Demut lehrt. Und dies ist ein weiterer Punkt, bete viel dafür. Bete für Demut. Ein weiterer Punkt ist, diene ganz bewusst anderen Menschen. Diene ganz bewusst anderen Menschen. Diene deiner Frau, diene deinem Mann, diene deinen Kindern, diene deinen Eltern, diene deinen Geschwistern in der Gemeinde. Diene. Wieso? Weil du wirst enttäuscht werden. Und das lehrt Demut. Wieso? Jesus hat gedient. Er hat sich niedergekniet und hat seine Hüften, seine Lenden umgürtet. Und er hat die Füße, die dreckigen, schweißigen, mit Staub bedreckten Füße seiner Jünger gewaschen. Was haben sie ihm gegeben? Sie sind im Garten von ihm weggelaufen. Petrus hat ihn verleugnet. Er hat ihnen gedient. Wir wollen einander dienen. Und wir freuen uns, wenn wir einen Dank zurückbekommen und vielleicht auch gelobt werden, und dann wollen wir das dem Herrn weitergeben. Aber wenn dem nicht so ist, dann wollen wir lernen, demütig zu werden. Und letztens lies Biografien über Männer oder Frauen Gottes oder im Allgemeinen Bücher über Demut, die uns auch hier weiterhelfen wollen. Hier möchte ich ganz kurz Werbung machen über ein Buch, Die vergessene Demut, die vergessene Tugend. Bei der Vorbereitung habe ich dieses Buch mal wieder rausgekramt. Vor langer Zeit habe ich es mal gelesen, noch nicht ganz durch. Aber dieses Buch von Wayne Amack ist ein sehr, sehr gutes Buch, das uns das Wesen des Stolzes aufzeigt, aber auch das Wesen der Demut und wie wir mehr und mehr als Christen in der Demut wachsen können. Demut, die vergessene Tugend. Lasst uns von diesem Text aus der Offenbarung wirklich ermahnt werden, den Stolz und den Hochmut und die Auflehnung unseres Herzens abzulegen, sie zu bekennen und Buße darüber zu tun. Und lasst uns ein Leben der Demut leben, damit es uns nicht einst ergeht wie Babylon, dass wir zu Fall kommen, sondern dass es uns einst geht wie Christus, dass wir geehrt und erhöht werden zur Ehre Gottes. Amen.